Herzlich willkommen bei
«Sichtel Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 291 mit mir, Philipp Rüegg, und Luca Fontana.
Hallo.
Und Domagoj Belančić.
Hallo.
Wir reden heute über die nächste Xbox, die möglicherweise schon Anfang 2027 kommen soll. Wir reden über Google Genie, der neueste AI-Trip, wo der auf Kommandos Games erstellt. Und über das mögliche Ende von deutschen Synchronstimmen. Zugespitzt, hat mir der Luca gesagt, sagt das, aber das ist schon...
Nicht einmal so.
Es geht wirklich etwas. Dann im Big Screen reden wir über Fallout. Dort ist die letzte Folge von der zweiten Staffel gelaufen. Und in den Spielecken über die kommenden Nintendo Highlights, über Cairn und wenn wir noch Zeit haben, vielleicht kurz über das PUBG Blindspot. Jetzt habe ich nämlich eine Runde gespielt. Und es war lässig. Genau, lässig wäre jetzt auch die News. Dann fangen wir doch mal mit dem an.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, viele haben vermutet oder befürchtet, dass es vielleicht gar nicht mehr eine Xbox wird geben. Gewisse Leute haben sogar so eine Prognose gemacht, man glaubt es kaum. Jetzt hat aber AMD so ein bisschen verlauten lassen, dass es schon früher, als man vielleicht vermutet, könnte die nächste Konsole kommen. Ist das so, Domi?
Ja, genau. Aber warte, hast du Prognosen gemacht in unserem Prognosen-Podcast?
Ich weiß nicht, ob ich sie bei oder ob ich sie verschriftlicht habe, aber irgendwo habe ich es bestimmt behauptet.
Also, dass Xbox keine Konsole mehr macht,
hast du gesagt? Ich glaube, dass sie entweder aufhören oder dass einfach die nächste sozusagen so ein Brand die wird sein, die dann einfach irgendwie Asus...
Dritthersteller so. Xbox. Ja. Ja, gut, das ist immer noch alles
möglich.
Ja, genau. Was wir jetzt einfach wissen, ist, dass AMD, wo ja Chips herstellt für Microsoft, für die nächste Konsole, aber auch für PlayStation, für PS6, die haben verlauten in einem Geschäftsbericht, also so Quartalszahlen, die vorgestellt wurden, oder haben sie gesagt, dass die Entwicklung von der nächsten Xbox-Generation von Microsoft mit einem semi-spezifischen SoC, also System on a Chip, von AMD gut voranschreitet und dass eine Markteinführung im Jahr 2027 dürfte möglich sein. Das heisst tatsächlich, wenn alles so weiterläuft, wie es jetzt läuft intern bei ihnen, dann werden wir wahrscheinlich 2027 eine neue Xbox sehen.
Sie sagen, sie haben sogar gesagt, early, also anfangs 2027.
Ah, sogar, okay.
Ja, wären sie bereit, so haben sie es gesagt, genau.
Okay, ja. Okay. Wie es dann auch mit Marketing und so Einführung aussieht, genau, das sieht man dann. Aber ja, es wär krass. Und gleichzeitig haben wir auch News von Seite Sony bzw. PlayStation. Dort hat ein Insider, beziehungsweise so ein Market Analyst von, muss ich schnell raussuchen, wo das war, MST Analytics oder so, irgendetwas heissen die, hat auch gesagt, auf jeden Fall, dass von seinen Quellen, die er halt hat, dass man davon ausgehen kann, dass sich die PS6 mehr gegen hinten wird verschieben, als man das vielleicht würde denken aktuell. Und dass gleichzeitig PS5 einen längeren Lebenszyklus wird haben, als man das denkt. Das heisst so ein bisschen das Gegenteil von dem, was wir jetzt von Xbox gehört haben. Eigentlich. Ja, Xbox kommt vielleicht ein bisschen früher und PS6 kommt vielleicht ein bisschen später.
Es ist ja eh krass. Sie haben ja, ich glaube im November haben sie das gesagt, weiss nicht, auch ein Höhe von Sony, dass sie sich jetzt in der Mitte vom Konsolenzyklus.
Vom Lebenszyklus, ja.
Und ich meine, die ist jetzt schon 5? Nein. Zumindest.
Was ist es? November 20, oder?
Ich glaube 20, ja. Genau. So. Und das würde wirklich heissen, 2030 würde erst die neue kommen. Und das wäre ja 3 Jahre länger als die letzte. Und ich nehme schon an, sie reden jetzt von dem und nicht noch länger, hätte ich jetzt vermutet.
Ja, also eben, ich glaube, die erste Gerüchte und so, was so ein bisschen und Leaks, die durchgesickert sind, haben auch gesagt, nächstes Kalenderjahr könnte es so weit sein. Und wenn es jetzt heisst, später als erwartet, dann würde ich jetzt so sagen, 2028 oder 2029 vielleicht sogar. Also so, ich glaube, 2030 wäre schon sehr krass.
Also ich meine, wenn der sagt, in der Hälfte, dann wäre das wirklich 30,
oder? Ja gut, kommt davon an, was es heisst, oder? Weil PS4, der Lebenszyklus, ich meine, die wird immer noch hergestellt.
Das stimmt,
und es erscheinen immer noch Games für PS4. Und das kannst du so ein bisschen flexibel deuten, was jetzt der Lebenszyklus genau bedeutet. Ist er fertig, wenn die neue Konsole rauskommt? Stimmt. Oder wird es wie zwei parallele Tiers geben, sozusagen, die halt nicht so viel Geld haben und nicht so viel auf Leistung geben, die kaufen sich eine PS5 und gleichzeitig gibt es noch die Premium-Version PS6. Ich meine, Konsolengenerationen werden ja immer wie unwichtiger in dem Sinn, weil das Leistungsdelta zwischen den Konsolengenerationen wird immer wie kleiner und irgendwie sind wir wirklich so ein bisschen in einer Zeit von diminishing returns. Wie heisst das auf Deutsch?
Ah, so, ja, ich weiß gar nicht,
wie es heißt. Immer weniger, was du bekommst. Die Hardware wird immer stärker, klar, aber das, was man auf dem Screen sieht, wird immer weniger krass besser, als es vorher war. Weißt so. Man sieht es jetzt noch, es kommen immer noch Games auf der PS4 raus, die auf der PS5 rauskommen und das Zeug ist mittlerweile so gut skalierbar. Darum kann ich mir vorstellen, dass es noch länger wird gehen, wo die PS5 und PS6 gleichzeitig sozusagen auf dem Markt sind, als es jetzt bei PS4 und PS5 der Fall ist.
Es ist schon noch, ja. Ich meine, du hast ja glaub noch gesagt, dir ist das eh gleich, also wenn es jetzt ja nicht so gleich neu kommt.
Ja, ich finde, es braucht es wie nicht. Also,
jetzt ist es aber schon ein bisschen so, irgendwie, wenn ich nichts kein offensichtlicher Vorteil war, schießt es mich ein bisschen an. Also, ja. Bei mir ist es schon immer so, es guckt mich natürlich immer an, wenn ich Kompromiss machen muss. Darum zocke ich ja lieber auf dem PC, weil dann kannst du einfach Leistung anwerfen. Aber das ist irgendwie bei den Konsolisten, das ist sowieso nie der Fall. Also weißt du, irgendwie auch wenn er neu kommt, dann gibt es ja dann trotzdem wieder Kompromiss. Darum irgendwie kompromisslos.
Genau, das wirst du immer haben. Außer vielleicht bei Xbox, weil die haben gesagt, das wird wahrscheinlich eine ultra teure Xbox, die sie da zusammenbauen. Da bin ich gespannt, in welche Richtung das sie gehen. Ob sie wirklich sagen, fuck it, wir gehen voll Premium, weil wir verkaufen eh nichts.
Gut, sie haben nicht gesagt teuer, aber sie haben gesagt sehr Premium, genau. Premium, aber es ist wie klar. Es ist noch interessant, ich habe ja da schon die News geschrieben und dann haben einige eben kommentiert, dass sag halt Xbox ein anderes Konzept verfolge und so. Und ich habe es auch noch irgendwie lustig gefunden, weil ja, natürlich haben sie jetzt ein anderes Konzept, aber das ist ja nicht so mit der Xbox Series, sind sie nicht mit dem Konzept rein, wir machen Multiplattform und exklusive Games sind doch doof, wir möchten doch alles überall haben. Das ist ja schon einfach eine Reaktion auf die schlechten Verkäufe gewesen.
Absolut, ja. Das ist jetzt weiss ich halt, wie positiv spinnen, oder? PR-mässig, dass Zukunft ist, dass Exklusivität keine Zukunft hat und es sowieso besser ist. Ich meine, ja, ist cool, dass jeder kann auswählen, auf welcher Plattform dass er irgendein Spiel wird spielen. In Theorie ist das cool, aber eben, sie sind definitiv anders gestartet in die Konsolengeneration. Hat mir auch gesehen, in den Dokumenten, die in dem ganzen Activision-Prozess, wo es um die Akquisition ist gegangen, was für Pläne das sie hatten und dass sie auch gesagt haben, sie wollen Sony aus dem Geschäft drängen, weil sie mehr Geld haben und mehr Zeug einkaufen als sie und so. Also das ist, die Pläne haben sich geändert, genau. Und das war nicht freiwillig.
Ja, sie haben ja wie viel, ich glaube 35 Millionen Xbox verkauft von der neuen?
Ja, irgendetwas unter 40 Millionen, ist glaube ich der aktuelle Stand. So genau wissen sie ja nicht, weil sie es nicht mehr kommunizieren, oder?
Genau, nur noch der Gewinner kommuniziert. Die PlayStation ist ja wie viel, 85, das heisst es gerade nicht mehr auswendig.
Jetzt sind es 92 Millionen, die verschifft wurden tatsächlich. Okay. Ja, also verkauft ein bisschen über 90 Millionen und das ist ein paar Millionen unter der PS4 im gleichen Zeitraum.
Es ist, glaube ich, heute gerade rausgekommen, dass sie den Gewinn haben sie können steigern, also heisst einfach viele gute Games verkauft, also wo natürlich nicht unbedingt Sony-exklusive sind, aber der Hardware-Verkäufe sind um 15% zurückgegangen. Und sie sind ja halt auch teurer geworden schon, oder? Sie haben ja auch den Preis schon hochgehabt, die Xbox ja schon zweimal.
Unglaublich,
das ist,
die werden immer teurer, das ist einfach...
Ja.
Und das ist ein allgemeines Phänomen, habe ich auch nachher gelesen, dass jetzt das Weihnachtsgeschäft für Konsolen sehr, sehr schlecht war. Also Teil davon ist natürlich Xbox, wo halt immer wie stärker fällt. Und das ist das gesamte Konsolengeschäft, wo halt wie rückgängig ist. Aber auch eben, PlayStation hat sich in einem einstelligen Prozentbereich weniger verkauft als letztes Jahr im Weihnachtsgeschäft.
Also und 15%.
Also zweistellig sogar, okay. Ja. Da ist es Switch, wo ich daran denke. Wenn man Switch 2 und Switch 1 vergleicht, hat sich Switch 2 tatsächlich im Weihnachtsgeschäft bedeutend schlechter verkauft als Switch 1 im gleichen Zeitraum, also in ihrem ersten Weihnachtsgeschäft, das sie hatte. Und das, obwohl Switch, und zu dem können wir jetzt schnell sagen, da hat Nintendo auch Geschäftszahlen offengelegt, Quartalszahlen, und Switch 2 ist offiziell die am schnellsten verkaufende sich verkaufen die Nintendo Hardware von allen Zeiten. Aber das Weihnachtsgeschäft war schlechter als erwartet. Und das finde ich noch spannend irgendwie.
Ja, das ist
Wieso? Was liegt das? Hat die Leute einfach kein Geld? Oder ist alles teuer?
Ich weiß nicht, weil Switch hat ja den Preis nicht an. Also Switch 2. Switch 1 ist ja teuer geworden. Auch dort haben sie noch ein bisschen angehoben. Aber Switch 2 ist ja, hat ja einfach den Preis, den sie hat. Hey.
Hey, ich kann mir noch vorstellen, dass es bei Switch 2, die ist ja von Anfang an sehr gut erhältlich gewesen, oder? Also die hast überall, die hatte einen Stock gehabt am Anfang. Und vielleicht hat es nicht so einen grossen Druck gegeben, gegen Weihnachten raus, dass dann alle, also weißt, alle, die bisher keine haben bekommen oder was schwierig zu bekommen ist, wenn es neue Lieferungen gibt zu Weihnachten, dass dann alle sich auf das stürzen und es halt mehr verteilt ist über das ganze Jahr. Das könnte ich mir noch vorstellen. Weiss und man, Switch Ace war es halt schon so gewesen, die war recht ausverkauft gewesen und dann hat es neue Lieferungen gegeben gegen Ende Jahr, weil halt das ein wichtiges Quartal ist und dann sind die Zahlen explodiert. Das könnte ich mir noch so erklären. Irgendwie.
Wissen die noch, wenn Switch 1, die ist im
März, ja.
Die ist im März rausgekommen. Ich habe mir überlegt, ob Switch 2 ist ja im Juni rausgekommen. Dann sind halt doch 6 Monate zwischen der Release und Weihnachtsgeschäft und ich hätte mir noch vorstellen, wenn es näher als Weihnachtsgeschäft rausgekommen ist, haben dann vielleicht ein paar Leute noch gesagt, ich warte noch schnell bis Weihnachten, dann kann ich es jemandem unter dem Weihnachtsbaum legen, vielleicht ist Juni fast ein bisschen zu weit oder vielleicht auch zu nahe oder nicht weit genug, dass quasi die erste Welle im März hat schon gekauft und dann die zweite Welle geht dann auf die Weihnachten zu. Oder es fehlen einfach geile Titel irgendwie.
Das ist sicher auch ein Grund. Ja, es ist jetzt nicht so krasses Nintendo Line-Up bis jetzt.
Es ist also, gegen hinten raus, die Grossen sind, der letzte Grosse ist halt Donkey Kong. Klar, Donkey Kong, die Pokémon sind immer gross, aber
ja,
das Metroid ist auch nicht der Burner geworden, wie man vielleicht gehofft hat. Das ist ja gut auch nie gewesen, die Marke.
Und das hat sich jetzt, sie bestätigt, hat sich knapp über 1 Million Mal verkauft. Also okay, aber jetzt eben nicht der System Seller, genau.
Ja. Weil jetzt kann Metroid oder Donkey Kong?
Bonanza. Metroid.
Ah, Metroid. Metroid.
Donkey Kong hat sich gut verkauft. Ich wollte irgendwo zahlen. Donkey Kong Bonanza hat sich 4,25 Millionen Mal verkauft. Also sehr gut in dieser
Jetzt soll ich mal sagen, ist aber nur Switch 2, gell?
Ja, das ist nur Switch 2,
Eigentlich auch kein schlechtes Ergebnis, weil das andere ist halt natürlich das Mario Kart World, wo halt aber sofort verfügbar war und vielleicht, wenn es irgendeinen richtig geilen Titel gehabt hätte um Weihnachten herum, aber eben, Donkey Kong Bonanza ist in dem Fall gar nicht mal so schlecht verkauft worden. Mich persönlich reizt halt einfach die IP nicht so von Donkey Kong. Ich warte immer noch auf
das Super Mario. Ja, das 3D-Mario wäre der Hammer gewesen.
Ja, genau. Dann wären die Zahlen vielleicht nochmal ganz anders gewesen, wenn auf dann ein 3D-Mario rausgekommen wäre. Wobei eben, Donkey Kong Bonanza ist ja nicht mal so schlecht verkauft worden. Das heisst, es ist bei vielen Leuten auch gar nicht mal als so ein... Also es ist
absolut, ja. Ich bin erst... Also 4,25 Millionen ist verdammt viel.
Ja, vor allem
für eine neue Hardware, oder?
Von 4... Jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel geht es? 14 Millionen? Wie viel haben sie verkauft?
17 Millionen.
17.
Also, wurde krass. Ja. Also, das ist erstaunlich. Und Mario Kart World ist bei 14 Millionen verkauft, Spiel. Aber klar, Bundle. Das war ja auch im Bundle. Ja, ja. Also, die meisten Leute haben sich das Bundle gekauft.
Aber jeder Vierte und Switch 2 hat sich als Donkey Kong gekauft.
Das ist, also das ist schon noch krass.
Das ist krass, ja.
Nintendo verkauft ihre eigenen Spiele, verkaufen sich sehr gut auf eigener Hardware. Das ist etwas, was bei PlayStation zum Beispiel nicht so ist. Also Ghost of Yota war erfolgreich, aber halt, wenn man es vergleicht zu Nintendo-exklusiven Sachen, die sind in einer ganz anderen, anderen Sphäre irgendwie zum Beispiel. Aber geil, Switch 2 hat jetzt schon die Wii U, also mehr als Wii U verkauft in ihrem ganzen Lebenszyklus. Das ist sehr lustig.
Noch weiter auf der vom Grab rumtanzen.
Ja. Und Switch ist jetzt offiziell die erfolgreichste Nintendo-Konsole von allen Zeiten.
Genau. Das 1 Million lustig. Mehr, gell, als der DS.
Ja, genau. So etwas. Und es fehlen noch 4, irgendetwas Millionen, bis PS2 überholt wird.
Nein, ich würde wirklich nicht wundern, wenn das einfach so bleibt. Also gut, erstens, die nimmt es so ab, dass es wirklich eh schwierig wird. Und eben nachher findet dann sonst Sony einfach nochmal irgendwo ein Lager, wo sie sagt, stimmt, die haben wir auch noch verkauft.
Drum, das ist so Asis.
Gut, aber vielleicht stimmt es ja auch. Die anderen,
vielleicht
die
stimmt es so,
Wenn Nintendo würde auch irgendwie vermutlich jeden Trick anwenden.
Vielleicht finden die auch noch ein Lager, ja genau.
Genau. Irgendwie das eine Kontinent, das haben wir vergessen zu zählen.
Habe ich mir noch aufgeschrieben, Baby, letzte Woche bei Nintendo war, diverse Sachen anspielen und dort haben sie auch gesagt, ich weiß gar nicht, ob das in den Geschäftszahlen jetzt irgendwie kommuniziert ist worden, aber sie ist dort der Presse mitteilt, habe ich auch noch spannend gefunden. Switch 2 ist in Europa auch offiziell die am schnellsten verkaufende Gaming-Hardware von allen Zeiten. Also nicht nur Nintendo, sondern egal was ist rausgekommen. Das finde ich auch noch spannende Tidbit irgendwie.
Ja, da gibt es ja noch auch noch gerade News gibt zu der Steam Machine. Und zwar eben auch unter anderem im Zusammenhang mit AMD. Ist gerade noch interessant gewesen. Die haben auch gerade gestern, weil die kommen auch so einen Chip von AMD über. Und dort hat AMD auch gesagt, die sind auch auf Kurs, dass sie im ersten Quartal wird rauskommen. Das ist da die ja, Konsole, ist einfach der von Valve, der PC, oder kannst du ins Wohnzimmer stellen. Und dort haben sie jetzt selber in so einem FAQ kommuniziert, eben, dass es jetzt im ersten Halbjahr wird sein. Sie verschieben es und eben wegen RAM und Speicherpreisen, weil das einfach, sie sagen eben, die Verfügbarkeiten und Preise sind einfach zu unsicher, jetzt müssen sie es nochmal überdenken. Und ja, also musst du. Also es ist wirklich der denkbar schlechteste Zeitpunkt, ja, zum neuen Hardware zu bringen. Also ich meine, die anderen müssen auch ihre... Also ich weiß es nicht, sie können es wenigstens noch beeinflussen, während jetzt zum Beispiel PlayStation und Nintendo und so. Die haben ihre Preise und natürlich können sie sie anheben, aber dann der Gewinn sinkt von diesen Konsolen, oder?
Ja, das ist so. Bei PlayStation ist es anscheinend so, dass sie halt irgendeinen Vertrag haben auf x Millionen.
Ah, okay.
Von diesen Komponenten, aber wenn der dann mal ausläuft, dann müssen sie sich auch überlegen, ob PS5 teurer wird. Ja.
Die Frage ist auch, ob sie auf alle Komponenten haben, oder?
Ja.
Oder ob sie es irgendwie zum Beispiel genau auf den AMD-Chip haben, aber jetzt sind es die doofen RAM, die einfach irgendwie teuer werden.
Ja, das ist schön. Nintendo hat auch gesagt, jetzt in diesem Geschäftsbericht, im Moment wird es keine Auswirkungen haben auf das Pricing von Switch 2, aber man behält es natürlich im Blick und es kann alles passieren.
Mhm. Aber dann müssen wir das vielleicht nochmal schnell nochmal kurz aufrollen, für die, die nicht ganz so tief im Business sind. Warum werden RAMs und Massenspeicher im Moment so derart fucking teuer, dass sogar Konsolenhersteller müssen sagen, ja, vielleicht verschieben wir unseren Start
nochmal ein bisschen. Ich glaube wirklich einfach mit der AI-Bubble, muss man es schon ein bisschen so nennen, hängt es zusammen, weil die kaufen einfach Unmengen oder die verschlingen Unmengen an Speicher, die brauchen. Die brauchen einfach RAM und eben Speicher. Und weil das Geschäft einfach extrem boomt, haben die einfach First Dips. Und haben einfach, genau, sie brauchen einfach mega viel.
Und kaufen Volumen ein, was es wie noch gar nicht gibt. Ja. Und darum hat einfach die Nachfrage explodiert.
Genau.
Und der Preis explodiert dementsprechend.
Ja.
Und das ist ja eben wirklich vergleichbar wie vor ein paar Jahren, wo es der Crypto-Mining-Boom war, wo einfach auch all die Dits, dann haben sie einfach die Grafikkarte gekauft, all die Crypto-Miner. Und dann ist so der Preis hochgegangen. Und jetzt sind es die Speicher, also so SSD und eben RAM. Aber das hat natürlich eine Folgewirkung, weil überall, wo RAM drauf sind, also eben Grafikkarten, haben die auch RAM drauf. Und darum werden die auch noch zusätzlich teuer, obwohl sie eh schon teuer sind. Und darum hat ja Nvidia wieder angefangen, alte Modelle wieder ins Sortiment zu nehmen, die nur einen alten RAM brauchen, der ein bisschen besser verfügbar ist. Weil gerade in China und so sind dann die noch genug schnell, die Grafikkarten. Aber ey, es ist... Aber der Kevin hat ja ein paar Mal darüber geschrieben.
Ja, ja, der also Kevin hat ein paar Mal darüber, und das ist auch, finde ich, immer mega gut aufgerollt. Oder? Das ist wirklich ein Problem von Angebot und Nachfrage mit der KI-Welle, wo halt einfach der Bedarf an Rechenzentren in astronomische Höhe schmeißt. Oder? Das ist wirklich, jedes Mal, wenn du irgendwie den Will Smith siehst, wenn er Spaghetti isst und so, ist das wieder keine Ahnung, wie viel Energie und Speicher und alles, was da gebraucht wurde ist für so einen Prompt. Und das Krasse ist ja anscheinend, du brauchst so viel derart viel RAM und Arbeitsspeicher und Speicherplatz für all das ganze Zeugs, dass es lohnt sich immer. Vorher hast du immer gesehen, so die Flashspeicher, also die schnellen, die SSDs, die sind so teuer, weil die so krass sind. Und jetzt baut sie aber niemand mehr, weil die anderen mehr gebraucht werden von der KI-Branche. Und weil jetzt SSD nicht mehr so viel gebaut werden, herrscht plötzlich Knappheit. Und eben Angebot und Nachfrage. Wenn etwas knapp wird, wird es wiederum teurer. Noch teurer, als es schon war. SSDs sind schon teuer gewesen, jetzt werden sie auch noch knapp, weil die anderen müssen wieder eigentlich die günstigeren, aber weil sie im Moment so derart viel braucht, bauen sie jetzt halt einfach mehr von dem, verdienen mit dem natürlich wieder mehr Geld, weil eben die Nachfrage steigt von der eigentlich ursprünglich günstigeren Speicher. Ja, aber die Nachfrage geht auf, also kann man auch den Preis auf tun. Es ist im Moment völlig
so dumm.
Und jetzt haben wir einfach, ja, wir sind in so einer krassen Spirale drin, wo früher irgendwie so ein simpel, oder eigentlich gar nicht mal so teuer war. Fucking teuer.
Es ist hure, ich wirklich, das ganze AI-Zeug ist wirklich leid.
Ja. Heute sind wir wirklich im AI-Weird-Doomed-Modus im heutigen Podcast.
Das nächste Thema geht um Google Genie. Das ist dann ihr Genie 3-Modell. Die neueste, es geht schon, jetzt ist eine neue Version rausgekommen und jetzt haben sie einen Testballon steigen lassen von dem Modell, das du bekommst, eigentlich Games mit so Prompts entwickeln. Ist momentan noch exklusiv in den USA für Abonnenten von Google AI Ultra, von dem Abo. Und mit dem kannst du so 60 Sekunden Game-Ausschnitt kreieren. Oder? Und sie sagen eben, ist jetzt mal zum Testen, was die Leute machen. Ich kann dir helfen eben im Game Design oder sonst irgendwo. Ich könnte dir das helfen. Und eben recht rudimentär, maximal glaube ich, irgendwie 720p Auflösung und 24 Frames pro Sekunde. Eben, sie sagen, das ist für, auch fürs Filme machen oder so interaktive Lernmedien, eben natürlich so ein bisschen positiver Spin. Und hat gerade irgendwie zur Folge gehabt, dass dann die Aktien von allen so Game-Branchen, also so Game-Firmen, die da angrenzend sind, abgestürzt sind. Also eben Unity zum Beispiel gerade am stärksten.
Das ja, aber auch Take-Two zum Beispiel. Es ist so absurd. Im Jahr, wo GTA 6 rauskommt, stürzt die Aktie von Take-Two
ab. Aber das ist halt das nur Fernsehzeug.
Mit einem blöden KI- Modell, wo Google rausbringt. Unglaublich.
Das ist halt eine Wirtschaft. Das ist alles auf Losen, oder? Und, aber genau, bei Unity sind 37% immer noch. Weil die, zum Teil haben sie sich dann wieder erholt. Aber Unity ist eben die Game Engine sehr populär. Gerade auch für zum Teil einfachere Spiele, viele Indie-Games und so, aber nicht nur. Eben 37% ist massiv. Roblox 16%. Dort habe ich im Fall aber gesehen, die ist schon seit längerem ist die, so im Sinkflug. Überraschenderweise. Hast Unity? Das Gefühl, Roblox
boomt. Ah, Roblox, sorry.
Ja. Aber okay. Gut, schauen wir uns eine falsche Firma. Und eben Take-Two, dort sind 16%. Habe ich genau, denen gehört Rockstar. Und ich habe dann eben bei The Verge, die haben das schon ausprobiert und eben, hat natürlich gerade als erstes so ein bisschen Zelda und Nintendo-Clones gemacht. Einfach, ist ja logisch, willst du mal ausprobieren, wie gut man kann das Copyright beanspruchen. Und hat vor allem gesagt, Input-Lag sagt man sehr krass. Mhm. Also eben, mega geil sagt es nicht. Und er hat problemlos können so, eben so Zelda-Knockoffs machen, so Breath of the Wild. Sieht dann wirklich auf den ersten Blick genau gleich aus und du kannst dann auch so ein bisschen rumlaufen. Aber eben, wie gesagt, ist noch sehr basic.
Das verstehe ich nicht, wieso Nintendo da nicht härter durchgreift. Ich meine, die sind ja sonst allergisch, sobald es irgendeinen Fan-Mod gibt oder irgendetwas, verklagen sie sofort alle. Und hier habe ich das Gefühl, warten sie irgendwie noch ein bisschen ab, was mit dem passiert. Oder vielleicht passiert im Hintergrund irgendetwas, ich weiß es nicht, aber ich finde es irgendwie noch erstaunlich, dass da so nichts kommt von ihnen.
Vielleicht geht das nicht so schnell, aber eben interessanterweise hat dann der geschaut von The Verge, wenn er Disney-Sachen explizit eingeht, das ist so Jack Sparrow und so, dann ist es nicht gegangen. Aber wenn er es nachher umschrieben hat und dann hat es wirklich genau das, wie heisst das Game mit Disney und dem Charakter?
Kingdom Hearts.
Ja, genau.
Ah, das habe ich gesehen.
1:1 hat es nachher so ausgesehen. Er hat einfach nicht können Donald Duck schreiben, aber wenn er es umschrieben hat, ist genau das, es hat genau gewusst, was er will. Lustig, dass Disney irgendwie hinterlegt ist, vielleicht weil das eine amerikanische Firma ist. Und das andere
hat die nicht mit OpenAI irgendeinen Deal, Luca, Disney?
Disney, ja, doch, dass man eben mit, sie wollen, dass die Leute auch über, ist es OpenAI? Ja, mit OpenAI, dass sie können ihre eigenen Contents erstellen, so ein bisschen wie mit Sora, oder? Und das dann direkt auf Disney Plus, auf der App, also in der App selber also das erstellen, dass du das in der Disney Plus App selber machst, dann bist du ja schon auf Disney Plus. Und nicht irgendwo anders. Und dann kannst du es dort auch aufladen, dann wird das kuratiert und die Beiträge, die als friendly, family-friendly genug eingestellt werden, kommen dann dort auch in so einem Feed, damit du nachher kannst in der Disney Plus App selber doomscrollen. Dann musst du auch nicht mehr auf Instagram und TikTok gehen, Disney Clips anschauen, sondern kannst alles in der Disney Plus App.
Aber vielleicht ist es darum gesperrt bei Google in dem Fall.
Ja, genau. Sie haben dir natürlich die Lizenz gegeben, dass du innerhalb von dieser Umgebung dann eben dürfst, deine Charaktere benutzen.
So meinst du? Ach so, dann haben sie es schon mal, weil sie es OpenAI freigegeben haben, haben sie es bei Google dann gesperrt.
Sie haben ja Google auch verklagt oder droht mit Klagen, dass jeder, der das benutzt, ohne ihre Lizenz, soll fett drunter kommen. Ja. Natürlich, wenn sie das Google auch Deals mit Disney macht und so weiter.
Hey, aber eben, ich habe mir dann auch überlegt, jetzt ist es wirklich natürlich noch rudimentär, oder? Aber eben, mir ist dann eben auch das mit Sora Zink, du hast es vorhin genau gesagt, mit dem Will Smith, hat es ein Spaghetti-Ess-Video gegeben, das man gemacht hat. Und das war 2023 gewesen. Und dort, du erkennst ihn so grob, aber es ist wirklich so ein mutierter Will Smith, der irgendwie Spaghetti durchs Gesicht durchgönnt und so. Und schon ein Jahr später hat es recht gut funktioniert und jetzt 2025 ist es ja wirklich so, dass die Videos mittlerweile schon nicht mehr kannst unterscheiden von Realität. Das ist wirklich Straub. Das heisst, in 2 Jahren hat die Technik, und Sora ist das von OpenAI, die Gen-AI für Videocontent. Also das ist krass, dass man die 2 Jahre so Sprung gemacht hat. Dann ist ja schon die Befürchtung legitim, dass man sich bei dem Genie das auch vorstellen kann, dass dann vielleicht in 2 Jahren halt dann doch schon Games kannst machen, wo man kann, wo spielbar sind, wo die Leute vielleicht sogar Geld dafür ausgeben. Ich habe in der Schweiz ein paar Game Studios angeschrieben. Ich habe erst von Okomotive Antwort bekommen. Das sind die Entwickler von Far, Lone Sales und Hurdling. Und die haben eben unter anderem gesagt, sie selber eben benutzen natürlich keine Gen AI, sagen aber auch gewisse Tools, so die klassischen Tools, weißt du, irgendwie Werkzeuge halt, oder? Die brauchen es zum Teil schon auch, wo es die Entwicklung vereinfacht, aber halt nicht zum künstlerischen Inhalt erstellen.
Ja.
Und sie sagen auch, dass das ist so der Typ, sagt so ein abwegiger Gedanke, dass man das Gefühl hat, man könnte mit dem jetzt einfach Games erstellen. Und das ist ja das, was sie sagen eben, das ist das, was uns KI-Firmen glauben lassen wollen. Dass man eben hohe Qualität ohne Aufwand kann erreichen. In der Realität steckt aber unglaublich viel menschliche Arbeit, Herzblut und Energie in einem guten Spiel. Glaube ich grundsätzlich auch, aber ich bin halt gleich skeptisch, ob es einfach nicht für viele Leute genug gut wird sein, was dann dort genau rauskommt.
Das ist ja genau das. Das ist einerseits genau die Bubble, wo wir am Aufblasen sind, wo man nicht, also wir, eben, wo genau, wir wissen nicht, ist das eine Bubble oder nicht, wird uns da mehr versprochen, das Ganze, warte nur 2-3 Jahre, wie das alles wird sein, oder wird das auch in 2-3 Jahren immer noch nicht genug gut sein. Auf der anderen Seite, wie du sagst, ab wann ist der Punkt erreicht, wo auch etwas einfach genug gut ist, wo AI-generated ist, auch wenn es nicht perfekt ist, aber für die meisten von uns, es genügt der Anspruch, also ist es gut genug und damit wird das Versprechen von der AI-Bubble eben dann tatsächlich doch eingelöst, in ein paar Jahren oder weniger sogar.
Und vor allem alle, die das benutzen und ihre Game-Design-Ideen der Google Genie füttern, ja, dann lernt die einfach gerade dazu. Dann
genau,
all die Kniffs, genau, wie ein gutes, weil eben Okomotive sagt, sie finden eben der Meinung, dass man durch das ein gutes Spiel mit einer durchdachten Mechanik kann machen kann. Das fänden sie ein abwegiger Gedanke. Ja schon, aber eben, wenn Leute ihre guten Gedanken halt dort dann einfach schön fleissig füttern, ja, weiss ich halt nicht, ob das wirklich dann funktioniert. Dann copy-paste es einfach. Also ich bin
da. Die lernt ja genau durch das. Darum hast du ja jetzt Zugriff auf das ganze Zeug. Darum lohnt es einem sagen, mach mal 60 Sekunden in Low Quality, probier mal aus, top dich aus, es ist witzig, es ist eine Spielerei. Und in genau dem Dings gibst du all dein Einverständnis, dass die AI lernt mit dem, was du gibst. Und die wird dann besser. Und so trainierst du es ja schon jetzt.
Also, ich bin auch der Meinung, Games sind sicher komplizierter als Filme,
ja,
also als Videos, weil das sind viel mehr Elemente und Komponenten, die da reinfließen, dass das ineinander greift und witzig ist. Darum geht es vielleicht ein bisschen länger. Aber ich habe das Gefühl, das Zeug beschleunigt sich so exponentiell und wenn es dann wirklich in ein... Also ich wundere mich nicht, wenn in ein paar Jahren dann eben das erste kommt und du hast das Gefühl, es ist ein Free-to-Play-Game, aber genug Leute stopfen einfach ihr Geld rein, oder?
Der Tim Sweeney, der ist ein CEO von Epic.
Ich glaube, ja.
CEO von Epic Games. Also der haut ja recht viel dummes Zeug aus auf Twitter mittlerweile. Aber er hat etwas Spannendes gesehen, habe ich gefunden zu dieser ganzen Diskussion, nämlich, dass es, also er ist ein bisschen too much into it. Er fängt zu sehr geil, was passiert.
Ja.
Aber er hat etwas Spannendes gesehen, und zwar, dass es dann wirklich grosse Auswirkungen wird haben, wenn die Technologie, die Google jetzt vorgestellt hat, also das Genie, wenn das kannst verbinden mit traditionellen Game Engines, weil das, was Genie jetzt produziert, ist im Moment noch wie sagt man so, temporär volatil im Sinne von, du läufst irgendwo her in dieser Game-Welt und schaust hingern und das, was vielleicht vorher dort war, ist nicht mehr dort,
ja,
sondern es hat sich irgendwie komplett verändert, oder?
Ja.
Und du kannst auch nichts exportieren aus den Sachen, die da kreiert wurden. Also du kannst nicht irgendwie das 3D-Modell, das das Zeug erstellt hat, kannst nicht exportieren und das dann in der Game-Engine weiterverwenden und so. Es ist alles so volatil, oder? Es ist einfach nur, es ist da für einen Moment und dann ist es wie weg, wie halt AI funktioniert. Und spannend wird es dann, wenn man die Technologie dann mit Game Engines kann verbinden kann. Und das wird laut ihm nachher einen riesen Produktivitätsschub geben und das wird eigentlich so wie die Zukunft sein, dass generative AI zusammen mit den Vorteilen von traditionellen Engines, dass das dann so die Riesenrevolution wird sein.
Hey, ich bin der Meinung, dass man das wirklich leider nicht mehr aufhalten kann. Er findet es immer blöd, wenn man das Zeug deklariert, wie sie ja Steam macht. Und die haben dort auch ein Update gegeben, die deklariert, also die dort steht unten, wenn Games mit der Hilfe von KI gemacht worden sind. Respektive, wenn du ein Game bei Steam veröffentlichst, musst du wie so ein Formular ausfüllen und dort musst du das beantworten. Dann stellen sie dir halt Fragen. Das heisst, im ersten Durchgang du das Steam, also Valve, auch nicht kontrollieren, also so wie ich das verstehe. Sondern, aber vermutlich, wenn sie es dann herausfinden, würden sie dann auf dich zukommen. Aber viele machen das und die Richtlinie haben sie jetzt einfach angepasst, um das KI-Label, das betrifft wirklich jetzt nur noch Games, die halt so Gen-AI benutzen. Also Tools für effiziente Entwicklung, zum Beispiel beim Coden, dort kommst du kein KI-Label
über. Ah, das nicht? Okay, genau. Okay. Ja.
Und das finde ich jetzt, das klingt für mich jetzt auch vernünftig.
Ja.
Wenn man das so macht. Und ja, aber genau, die Meinungen gehen über den Studios auch sonst auseinander. Eben so Larian sagt, das sind die von Baldur's Gate, eben, sie brauchen keine Gen-AI, aber eben sonst Tools möchten sie schon. Hooded Horse, die, wo du zum Beispiel Manor Lords, das populäre Mittelalter-Strategiespiel rausgeben, die sagen so einfach ganz klar nein, das wollen sie nicht. Man merkt schon, es spaltet sich schon so ein bisschen. Gewisse, die das schon auch als Gütesiegel nehmen, um eben zu sagen, hey, nein, da ist keine AI drin.
Das ja, vielleicht wird es dann so wie das Bio-Gütesiegel, wenn du genau einkaufst. Oder? Das so, unser Zeug ist organisch gemacht.
Genau. Genau. Das noch mit Menschen.
Ohne Pestizide.
Genau, eben. Dann weiter um Menschen geht es auch bei den Synchronsprecherinnen und Sprechern, und zwar die Deutschsprachigen. Dort ist auch gerade etwas am Tun. Was ist dort genau? Was geht es dort, Luca?
Ja, genau. Das heißt, seit Anfang Januar brodelt es in der deutschen Synchronlandschaft extrem, vor allem zwischen den deutschen Synchronsprechenden und Netflix, weil zahlreiche Sprechende boykottieren Netflix seit einem Monat aus Protest gegen neue KI-Klausel. Sie selber nennen sie die Fress- oder Stirb-Klausel, wo es darum geht, dass Netflix möchte, dass alle, die Aufnahmen machen, eine Stimmaufnahme machen bei Netflix, dass Netflix die Aufnahmen darf verwenden, um ihre eigene KI zu trainieren. Und nicht nur das, sie wollen das auch gratis dafür machen. Also.
Sonst noch irgendwie wünscht, ja, wenn wir irgendwie gerade noch in Stollen arbeiten für euch. Und.
Völlig crazy. Und sie sagen, Netflix sagt, hey, es ist freiwillig, du musst nicht unterschreiben, wenn du nicht willst, aber wenn du nicht unterschreibst, dann werden die einfach nicht engagieren.
Was ist das für eine Aussage? Du musst nicht, aber dann kannst du einfach auch gehen.
Hey. Genau. Es ist eine völlig wahnwitzige Entwicklung und zu Recht sind die Synchronsprechenden da gerade eben drum auch am Boykottieren und sagen, hey, what the fuck, das nehmen wir doch nicht. Das sollen wir nicht mit uns machen. Warum? Also, das sind schon auch. Also, langfristig, also ich sage mal kurzfristig, sind schon ein paar Projekte betroffen davon. Es ist zum Beispiel letztens gerade der neue Trailer rausgekommen zu der Stranger Things Animationsserie Tales of 85. Das ist eine Animationsserie, die vom Stil her fast ein bisschen aussieht wie Clone Wars und glaube irgendwo zwischen, ich glaube, Staffel 2 und 3 spielt, wenn ich mir jetzt komplett irre. Oder 1 und
2. Klar, habe ich genau im Kopf, wie die.
Ja, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Auf alle Fall, es dort, wo Kinder noch Kinder sind und sie wollen halt dort wieder ein bisschen so die nostalgische Gefühle. Und wenn du den Trailer mit der deutschen Synchronspur schaust, merkst du plötzlich, dass die vor allem der Hopper, der von David Harbour gespielt wird in der Live-Action-Serie, plötzlich nicht mehr seine bekannte Synchronstimme hat, sondern jetzt eine komplett neue. Weil die andere, die hat gesagt, hey, hallo, nein, die Klauseln unterschreibe ich nicht.
Also ist jetzt aber die Synchronstimme einfach ein anderer Mensch oder ist jetzt das ein Computer?
Nein, das ist einfach ein anderer Mensch. Es ist im Moment für Netflix sieht es so aus. Also entweder sie verzichten komplett auf deutsche Synchronspuren oder sie arbeiten einfach mit Synchronsprechenden zusammen, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Weil die boykottiert sind, vor allem die halt in einer Gewerkschaft sind und die Gewerkschaft das natürlich auch unterstützt und sagt, ja, absolut, man muss das, das kann doch nicht sein. Und, oder halt eben Netflix findet einfach Synchronsprechende, die sagen, hey, ich brauche das Geld, ich brauche den Job, ich mache es trotzdem, ich unterschreibe es. Und das Problem ist halt wirklich, oder ich sag mal, was ist das eigentliche Problem? Also Netflix selber ist auch, hat auch dazu Stellung genommen und gesagt, also wir verstehen jetzt nicht, was alle so blöd tun. Wir haben da wir haben, mit dem Verband für Schauspieler, also für Schauspielerinnen und Schauspieler, das BFF, das hat auch irgendeinen Namen, wir haben mit denen schon einen Rahmen, ich sag mal, einen Rahmenvertrag gemacht mit Rahmenbedingungen, mit Schutzbedingungen, wo man sagt, erstens mal, wir geloben, wir werden nie komplett KI-generierte Synchronstimmen verwenden. Auf das läuft ja, das, ich meine, man muss nicht können helfen, auf das soll ja das Ganze. Warum willst du deine KI trainieren? Damit logisch. Du irgendwann einmal einfach alles mit der KI kannst synchronisieren, oder? Also, dass du deine Synchronsprecher gar nicht mehr brauchst und du einfach alles KI machst. Und Netflix sagt, genau das wollen wir nicht. Wir geloben ganz heilig, das machen wir nicht. Und falls doch, dann würden wir natürlich die Schauspielenden immer noch fragen und sie involvieren. Wir dürfen das natürlich nicht einfach so entscheiden. Mhm. Und ihre Stimme, das ist auch im Persönlichkeitsrecht so drin, dürfen sie eh nicht einfach so verwenden. Sie dürfen nicht einfach die Synchronstimme von, keine Ahnung, Tom Cruise, Hugh Grant, was auch immer, nehmen, ohne dass er sein Okay gegeben hat. Das geht sowieso nicht. Die Gegner sagen natürlich, also wenn du in dieser KI-Klausel dein Einverständnis gibst, unter Umständen könnten sie sogar das Persönlichkeitsrecht in dem Moment aushebeln. Ob das stimmt oder nicht, lassen wir die Anwälte diskutieren. Aber
hey, nachher tönt sie noch, ist sie noch da vertiefer und dann können sie das vor Gericht wieder erstreiten oder
ja,
so.
Ja, oder vielleicht irgendwie so. Beziehungsweise das Problem ist natürlich auch, wenn du eine KI mit verdammt guten Stimmen trainierst, dann wird die KI irgendwann mal so gut, dass sie eine eigene Stimme kann produzieren kann, die halt jetzt nicht tönt wie die deutsche Stimme von Tom Cruise, aber einfach gleich gut tönt. Also weißt du, nicht heute, wenn du heute die KI-generierte Stimme hörst, das hörst du, das kommt aus der Hölle. Du merkst es sofort, dass das einfach eine KI-generierte Kackstimme ist. Und, aber wenn je besser die KI, und wir sind wieder beim Beispiel von Will Smith, wo Spaghetti frisst, wenn die natürlich mit verdammt guten Stimmen trainiert wird, in ein paar Jahren wird sie auch so gut sein, oder? Und dann brauchst du die anderen Schauspielenden wirklich nicht mehr. Und wir haben auch schon vor ein paar Wochen ja das Beispiel gehabt mit Matthew McConaughey und Michael Caine. Das ist dann der nächste Schritt. Darum sage ich, du hast gesagt, die deutsche Synchronbranche steht vor dem Abgrund, sage ich ein bisschen überspitzt. Und ich sage, ja, so überspitzt ist es nicht einmal. Weil wir haben schon das Beispiel, dass jetzt die Originalschauspieler selber ihre Stimme lizenzieren, damit erstens, auch wenn sie gestorben sind, ihre Stimme weiterhin verwendet werden. Zweitens vor allem, und das ist der Punkt, dass ihre Stimme in andere Sprachen übersetzt werden kann. Da gibt es Algorithmen, die schauen, okay, dass genau der gleiche Tonfall, die gleiche Tonalität, Sprachmuster, Stimme, alles quasi die Performance vom Original eins zu eins übersetzt wird in eine andere Sprache und das lippensynchron.
Hey, das kannst du ja bei dem Tool, das wir da aufnehmen, kannst du das schon machen?
Ja.
Wir haben das Riverside benutzen wir. Und ich habe das letzte Jahr verwendet, wo ich eben mit so einem Griech, der aber Englisch geredet hat. Und dann habe ich irgendwie ein Übersetzen ausgewählt, weil ich den Untertitel haben wollte. Aber es hat es dann wirklich in amerikanisches Englisch übersetzt. Und es hat wirklich einfach wie ein sauberes amerikanisches Englisch gedacht.
Also ja, wir haben das auch schon auf YouTube erlebt. Ich glaube, mittlerweile haben wir es abgeschaltet. Aber ich habe ja mal ein Video gemacht, wo ich da die Schutzfolie getestet habe. Und irgendjemand hat in der Kommentarspalte geschrieben, ob es unser Hirn geschissen hat, was wir da mit dieser englischen Synchronstimme machen. Hat gedacht, hä? Englische Synchronstimme? Und tatsächlich habe ich mich selber gesehen, das Video 1:1 in Englisch.
Geil.
Zu reden und dachte, fuck, was ist da passiert?
Das war sicher ein Fiebertraum gewesen, mit Schweizerdeutsch auf Englisch dann.
Hey, es ist völlig surreal gewesen, völlig uncanny. Mich selber mit so einem Englisch hören reden und es ist wirklich das Lippensynchron gewesen.
Es ist krass.
Es ist völlig verrückt.
Das fängt irgendwie noch eine lustige Vorstellung. Ich weiss, das AI-Zeug ist immer so ein bisschen ethisch schwierig, aber das... Wenn die Stimme vom Originalschauspieler auf Deutsch würdest hören und einfach so wie wirklich seine Performance eins zu eins abbildet, das ist irgendwie schon noch, hat schon noch seinen Reiz.
Ja, logisch, ich hätte das dann auch lieber, aber genau, es ist für schlussendlich fragt man sich immer eben genau, für was machen wir all die Tools, ja. Oder? Wir wollen ja eigentlich den Leuten helfen und da ist einfach, machst du eine ganze Branche kaputt. Mhm. Aber ist jetzt schon so, ja, wenn ich das so gesehen habe, fände ich auch, ja, also ich wollte ja nicht. Gut, ich schaue es einfach eh lieber Englisch, aber...
Zum Glück, genau.
Genau, oder? Also ich sage mal, uns da im Podcast betrifft es nicht so fest, weil wir schauen eh schon O-Ton und keine Synchronfassungen, aber für wer Synchronfassungen, beziehungsweise halt für den ganzen Berufsstand, wo halt doch recht, ich meine, das sind ja, die machen nicht nur Synchronisationen. Es sind ja meistens deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler, Theaterschauspielerinnen und Schauspieler, die sind ja schon, oder auch Comedians und was weiß ich, also die haben schon viele verschiedene Einkommensquellen, aber die Synchronisation ist doch auch eine von denen recht wichtig. Und das fällt halt einfach alles weg, wegen KI, wo sie selber gezwungen werden, mitzutrainieren. Sie werden gezwungen, ihre eigene Ast abzuschneiden, wo sie drauf hocken. Und das ist einfach ethisch absolut nicht korrekt, finde ich. Und ja, aber eben, we are doomed. Also, oder we are doomed. They are doomed in dem Moment. Es läuft eh, es wird auf das hinauslaufen. Mhm. Es gibt es ja jetzt schon. Es ist nicht aufzuhalten. Ich glaube nicht, dass es aufzuhalten wird. Und irgendwann mal wird das tatsächlich so sein, dass wird, und das wird leider dann auch sehr gut. Im Moment tönt es noch alles wie aus der Hölle. Es hat schon Beispiele gegeben, glaube ich, von Amazon Prime, die haben das schon auch schon probiert, so ein bisschen als Pilotprojekt, und die Leute haben dann auf das sehr, sehr negativ reagiert, weil es halt einfach im Moment noch scheiße tönt. Also es tönt wie so, es tönt verblüffend gut, und gleichzeitig aber hörst du es noch, und das macht halt in deinem Hirn das Uncanny Valley-Ding, so dass es tönt gleich noch scheiße. Aber es ist ja, gleich ist, beeindruckend, was
es
läuft.
So klar, ich finde auch, es ist so klar, dass es gemacht wird, weil einfach so viel Geld kannst sparen eben damit. Drum, wenn du irgendwie genau wenn du ein Game machst, oder du entwickelst auf Englisch, hast du deine englischen Synchronsprecher und dann zack, Schnips, oder, kann man die allgemein übersetzen. Und viele finden es vermutlich noch gut, weil die deutschen Synchronstimmen eh oft ein Graus sind, finde ich. Mhm. Und das ist einfach noch nicht die, wo einfach die englische Performance einfach auf Deutsch. Aber genau, für den Berufsstand ist es absolut beschissen, oder?
Es ist ja so. Es ist so. Also die haben dort wirklich, ich glaube, es gibt keinen Weg drumherum. Es wird über kurz oder lang werden sie wirklich aufhören zu existieren. Weil spätestens, wenn das wirklich gut tönt, dank der KI-Trainings, wo sie gezwungen werden, selber mitzutrainieren, gratis. Ja, also eben, ja. Dann wird es wirklich, warum willst du einen Synchronsprechenden, wenn du die Original-Performance in Anführungs- und Schlusszeichen von einer Oscar-Preisträgerin oder Preisträger könntest einfach auf Deutsch hören, mit genau der gleichen Stimmmuster, Tonfarbe, Tonfarbe, alles, Lippensynchron, es ist, ja.
Ich glaube, es wird wie noch eine Zeit geben, wo Leute, die mit gewissen Stimmen aufgewachsen sind, dann schätze ich die, aber logisch, es kommen ja immer wieder eine neue Generation von Menschen, und dann ist doch völlig schnuppe, wie der Bruce Willis in Deutsch tönt hat oder so, oder?
Genau.
Darum, hey, ich meine, ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung, dass man wirklich gegen das kann rechtlich vorgehen, dass man das irgendwie schützen kann, aber es ist schon so, schlussendlich, mehr Geld ist vorhanden bei denen, die so einsetzen wollen. Darum ist es schwierig.
Und ich glaube, das Problem ist schon, dass es einfach so schnell passiert ist und so schnell kommt, dass gar nicht Zeit, also die ganze Industrie hat gar nicht Zeit, irgendwie rechtliche Grundlagen zu schaffen, sondern es passiert einfach. Die Gen-AI-Zeug basiert auf Cloud-Sachen. Es hat gar niemand Zeit gehabt, um zu überlegen, wie das man mit dem so umgehen soll. Es ist einfach plötzlich da gewesen und exponentiell am Wachsen, und es ist einfach wahnsinnig. Ja.
Ich meine, es sind schon immer überall so Klagen am Laufen wegen dem, aber eben, ich bin auch nicht sehr optimistisch, dass da etwas dabei rauskommt. Irgendein Kompromiss, der dann einfach kommen die einen wieder ein bisschen Geld über, aber ja, bitter. Also, komm, wir gehen trotzdem eins weiter in Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Wenn wir schon eine dystopische Zukunft haben, dann was passt da besser als Fallout? Die zweite Staffel ist am Mittwoch, die letzte Folge, gelaufen. 8 Folgen, gell, sind es gewesen, Luca?
Ja.
Und ja, wie hast du sie gefunden?
Ja, genau, wie haben wir sie gefunden? Normalerweise reden wir ja über diese Serie, wenn sie gerade frisch rausgekommen sind, in ein, zwei Folgen, und dann reden wir ein bisschen über den ersten Eindruck. Wir haben das jetzt ein bisschen verpasst, halt auch, weil gerade die Fallout genauso über Weihnachten, Neujahr losgegangen ist, wo wir alle in der Ferien waren. Und jetzt haben wir halt gefunden, gut, wir reden jetzt halt erst darüber, wenn es fertig ist, und geben ein bisschen eine Retrospektive darüber, ohne zu spoilern über die zweite Staffel, aber jetzt ein bisschen so mehr so ein abschliessender Gedanke. Es war noch interessant gewesen, weil du hast mir gerade Anfangs Woche auf Signal geschrieben und gesagt, irgendwie Fallout 2 sei ein bisschen langweilig. Und ich musste sagen, irgendwie ja. Also weißt du, irgendwie so ja und nein. Es ist für mich persönlich oder Fallout, wir sind an dem, also Fallout 1 hat ja dort aufgehört, ist wie so ein spannender Cliffhanger gewesen. So, was passiert jetzt als nächstes? Sie gehen auf New Vegas, die Materie, die Energie, die unendliche Energie ist jetzt in der Hand von der Bruderschaft, in der Hand von Maximus. Was macht der jetzt damit? Was passiert mit dem Ghoul und so weiter. Ich habe mich mega gefreut auf die zweite Staffel. Ich muss sagen, die zweite Staffel ist nicht schlecht. schlechter.
Nein, nein, gar nicht.
Sie ist überhaupt nicht schlechter. Es ist jetzt wie mega komisch zu sagen, sie ist langweilig, weil sie ist überhaupt nicht schlechter. Sie ist, ich würde sogar sagen, noch hochwertiger produziert, vielleicht sogar sich noch bewusster, was sie ist und was sie will sein, weniger experimentell, weniger all over the place, ist recht stringent, recht geradlinig. Es hat ein paar Nebenplots, vor allem das um den, wie hat Norm, hat er Norman geheißen, der Sohn vom
Hank. Das klingt richtig.
Gell, das klingt irgendwie noch richtig. Der, wo am Schluss von der Season 1 im anderen Vault, in Vault 31 gefangen war.
In einer Kryokammer, wo alle anderen eingefroren sind.
Genau, genau. Und das war so spannend, gewesen, der Punkt, so, oh, was passiert jetzt dort mit all diesen Kryokammern? Ich habe das Gefühl, die Plotline hat in dieser Season irgendwie richtig nirgends angeführt. Also, die war irgendwie wie 8 Folgen da gewesen und hat aber nirgendwo angeführt. Nicht wirklich gross.
Hey, ich finde, das ist, ich habe das Gefühl, das war eben so ein Hauptproblem gewesen. Ich habe die erste definitiv spannender gefunden. Es hat irgendwie mit der Lucy und dem anderen von der Brotherhood, die haben irgendwie einen Plot gehabt. Und dann sie natürlich mit dem Ghoul, ist ja immer die spannendste Geschichte gewesen, wie sie das Wasteland erlebt. Und jetzt sind einfach wie noch mehr dazugekommen. Also eben genau dann der Norman, der da nachher aus dem Wald rausgeht und der erlebt irgendwie Sachen, dann hast du Lucy mit dem Ghoul, die sind zum Teil auch separat, dann hast du wieder Zeit in der Vergangenheit oder in der, ja, in der Vergangenheit vom Ghoul, dann hast du die Brotherhood, dann hast du noch die anderen, die Legionäre, die Pseudo-Römer und es sind einfach so viele Sachen und irgendwie und dann noch der, genau ihr Vater, der Lucy, ihr Vater, der auch noch irgendwie unterwegs ist und seine Experimente macht. Es sind irgendwie sehr viele Sachen und dann immer, ja, das ist eigentlich schon noch ein bisschen spannend, aber alles einfach irgendwie ein bisschen zu wenig, aber nicht schlecht. Aber es ist einfach, ich habe wirklich gemerkt, ich habe mich so ein bisschen abgehängt irgendwie. Es hat mich wirklich nicht mehr so gepackt.
Es ist irgendwie so gewesen, auch Season 1 hat mehr Mysteries gehabt. Du hast ja das ganze Mystery gehabt um Vault 32, Vault 33 und überhaupt um andere Vaults auch, aber vor allem am Norman und dem grossen, das Team der Grossen und der Kleinen, wo herausfindet, was ist in Vault 32 passiert, warum sind alle tot, was ist das Geheimnis, was wird da verborgen, wer steckt drin. Das war irgendwie immer so spannend gewesen, zum Schauen. Und dann hast du halt auch, ich bin sowieso neu im Fallout-Universum reingekommen, oder? Ich habe ja vorher Games nie gespielt, für mich war alles wie ein neues Entdecken gewesen und ich habe wie durch Lucy ihre unfassbar grosse Augen alles gesehen. Und auch sie, wie sie halt alles entdeckt im Wasteland, was gibt es da überhaupt, was ist da passiert, warum ist die Menschheit, nein, ich habe das wie alles mitentdeckt, das war auch alles ein Neuentdecken gewesen. Und jetzt ist wie alles schon bekannt und es kommt nicht viel Neues dazu oder nicht viel Neues Spannendes, also das Worldbuilding ist nicht mehr ganz so etwas unfassbar Krasses. Ich finde immer noch der Howard, wie heisst er, der Howard Cooper, oder? Oder Cooper Howard, der Ghoul, der vom Walton Goggins gespielt wird, der ist immer noch sensationell, das ist die Rolle von seinem Leben.
Ja, er und Lucy sind immer noch die spannendsten Sachen. Ja, aber es wird, hast du nicht alles gefunden, es wird auch gar nichts abgeschlossen, es wird nichts beantwortet.
Nein, es passiert auch, am Schluss kommen wir gar nicht so viel weiter in dieser Season 2, als wir am Anfang gewesen sind. Und es ist natürlich ein offenes Ende, weil wir wollen ja Season 3 anteasern, oder? Das soll ja irgendwo weitergehen. Aber ich habe das Gefühl, Season 2 am Ende des Tages ist in recht viel, in 8 Folgen, nicht viel vorwärts gegangen. Es ist alles ein bisschen langsamer. Es ist immer noch gleich, irgendwie noch spannend und gut. Und ich meine, ich habe es mit meinen Kollegen jeden Mittwoch, wir haben da mal ein paar Folgen am Stück geschaut, das ist immer geil. Wir haben uns köstlich amüsiert. Es war damit lustig wieder. Es ist wie immer ein geiler Trip. Aber ich muss sagen, hängen geblieben ist mir wie nichts. Ich könnte jetzt nicht sagen, Season 2 hat mich nochmal so derart beeindruckt oder ich das Gefühl, oder dass ich das Gefühl habe, wow, das ist jetzt wirklich geil, wie sich das weiterentwickelt hat. Es ist einfach ein bisschen so, ja,
es ist alles gut gewesen, aber es ist wirklich, die letzte Folge habe ich wieder ein bisschen besser gefunden, aber es ist wirklich, genau, es ist einfach
nicht mehr so. Ja, die Rückblenden, wir haben das vorher immer gehabt, die Rückblenden haben in der ersten Season immer mega viel so aufgedeckt und wieder mehr, so
mega.
Zwei Fragen beantwortet, aber drei neue gestellt und so. Und in Season 2 ist es jetzt wieder weniger das Gefühl gewesen, sondern einfach ein bisschen so.
Wir sehen
ein paar Szenen in der Vergangenheit, aber es tut nicht wirklich viel beitragen zum.
Etwa einmal hat es einen spannenden Moment, ja, wo irgendetwas genau etwas Spannendes passiert, aber ja, sonst nie gefunden. Dort ist jegliche Spannung zwischen Cooper und seiner Frau, mhm, und Voltec und so, ist einfach alles verflossen, ja, irgendwie. Und
gell, das
ist,
gell. Es hat wirklich irgendwie so ein bisschen das Mystery, oder einfach das, also Mystery im Sinne von, dass irgendwie hat es wenig Geheimnis zu entdecken gegeben. Es ist wirklich alles sehr geradlinig auf allen Zeitebenen und auch in allen Plots. Und zwischendurch haben die Plots wirklich auch fast nirgendwo angeführt und ein bisschen enttäuschend fast schon.
Und es hat auch nicht mehr so das Schräge von Fallout hervorgehabt, habe ich gefunden. Das hat sie im ersten noch mehr gehabt, schon komische Leute getroffen.
Ja.
Und eben jetzt zurückdenke, eine von der lustigeren Szenen oder einfach fast nur eben mit dem Kumail Nanjiani, oder wie heisst er? Der, wo der einer von der Brotherhood spielt.
Mhm.
Der hat irgendwie lustig gefunden, weil das auch so ein bisschen so ein One-Off.
Ah, ich weiss, welcher du meinst. Der bei Eternals da mitgespielt hat.
Der passiert eigentlich so etwas Lustiges. Also ja, irgendwie stimmt. Dort finde ich, ist es ein bisschen schräg und so. Mhm. Und ja, dort war es ein bisschen speziell gewesen. Dort war es wieder so Fallout schräg gewesen.
Ja.
Aber sonst war es ein bisschen brav gewesen.
Ja, vielleicht wirklich das. Ein bisschen brav, ein bisschen zu safe, ein bisschen zu selbstsicher. Ein bisschen, Season 1 war irgendwie wirklich ein bisschen mehr so das Experimentieren gewesen mit was machen wir jetzt eigentlich genau in Showform. Und das hat irgendwie so Spass gemacht, dem zuzuhören. Season 2 ist fast schon zu routiniert. Vielleicht ist das ein Wort, wo ich suche. Einfach ein bisschen zu routiniert für ein Franchise oder für eine Show, die in der ersten Staffel so spassig und wild war.
Du hast doch gar nicht geschaut, Tommy, gell?
Nein, aber es ist. Wann ist es gestartet? Im Dezember?
Ich glaube, ja.
Irgendwie. Und dann bin ich in Japan gewesen und keine Zeit gehabt, das dort zu schauen. Und jetzt habe ich auch keine Zeit, weil Dschungelcamp läuft. Das ist halt 2 Stunden pro Tag am Abend, wo du einberechnen musst. Mhm. Und nebenbei muss ich noch gamen und keine Zeit für Fallout.
Nicht mehr viel.
Ja.
Ja gut, das kommt apropos gamen, dann gehen wir doch gerade in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den
Spielecken. Ja, da haben wir diverse Nintendo-Sachen können ausprobieren und spielen. Du bist ja, wo bist du in Deutschland?
Irgendwas in Deutschland. Frankfurt.
Ah, okay.
In der Nintendo-Hauptzentrale von Europa sogar. Ja.
Und was waren die Highlights, die du hast ausprobieren die kommenden?
Hey, ja, es war geil, es war den ganzen Tag hat man zocken dort, das war cool gewesen. Riese Veranstaltung übrigens, also für viele Leute, Journalisten aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Niederlanden, lustigerweise. Nur viel holländisch sprechende, das war noch lustig gewesen. Genau, den ganzen Tag können zocken und ich glaube, das, was ich mich am meisten gefreut habe, auszuprobieren, war der Virtual Boy gewesen. Wo sie letztes Jahr angekündigt haben. Der Virtual Boy, für die, die den nicht kennen, das ist so der grösste Konsolenflop in Nintendos Firmenhistorie wahrscheinlich. 1995 erschienen, hat sich nur 770'000 Mal verkauft. Und jetzt haben wir ja vorhin die Zahlen gehört, oder? Können wir einschätzen, das war ein sehr grosser Flop gewesen insgesamt. Hat niemand wollen und speziell an dieser Konsole war es, dass sie einen 3D-Effekt hat, ermöglicht. Das war also quasi Virtual Reality gewesen, vor Virtual Reality. Und die Konsole sieht auch so aus wie eine Taucherbrille, wie eine rote Taucherbrille.
Ich hatte immer wollen, Freunde. Ich hatte immer den Katalog gesehen und von ja, ich wollte das Teil, das ist sicher geil.
Aber eben, und das Display war rot, der Kopf war geil, es ist mega unbequem zum reinschauen, weil so auf Standfüße musst aufstehen und darum hätte es wahrscheinlich niemand wollen, außer der Phil.
Ja, Tommy hat so in seinem, wenn er das Video schaut, hinter ihm hat er den
genau, Original. Genau, im Schrank. Das ist das Original, das ich aus Japan habe mitgenommen.
Wo nicht mehr
funktioniert. Wo wir reparieren mussten. Es hat auch einen Beitrag im Magazin, könnt ihr googlen, irgendwie Virtual Boy, Digitech Reparatur oder so. Haben wir es reparieren von so einem Retro-Experten. Genau, und jetzt bringt das Nintendo aus irgendeinem Grund zurück, weil sie finden, ja, das ist immer unser grösster Flop, den wir je produziert haben, tun wir den wieder ins Rampenlicht stellen. Und es kommt zurück als Teil vom im Nintendo Online-Abo, jetzt so eine Retro-Spielbibliothek und dort gibt es jetzt die Virtual Boy-Spiele in dieser Retro-Bibliothek. Natürlich nur die teuerste Variante, die du kannst kaufen, aber das Ding ist dann auch noch, du kannst die Spiel nur spielen, wenn du eine Replika kaufst, die gleichzeitig auf den Markt kommt. Und das ist wirklich so ein. Es sieht wirklich aus wie das Original. Ace to Ace. Virtual Boy.
Kommst du echt nicht irgendwie, wenn ich ein Jahresabo über, wenn du das Teil kaufst? Habe ich mich gar nicht geachtet.
Das echt... Nein, das ist einfach nur zusätzliches Geld.
Du kaufst ein Teil und kannst noch gar nicht zocken. Du musst nur mit, das heisst,
du musst noch das Abo kaufen, ja genau.
Das ist okay. Also, ich habe abgestellt, aber das ist echt schon dreist.
Es geht einfach davon aus, jeder hat ein Abo.
Das ist unglaublich.
Vielleicht kannst du es nur noch kaufen, wenn du das Abo hast. Das bin ich mir gar nicht sicher.
Also,
das könnte sein, weil die, weißt du, die speziellen Controller, ja, die Retro-Controller kannst du auch nur kaufen, wenn du ein Abo hast. Auf Anfang, ja, genau. Du musst, das finde ich ein bisschen schade, dass man die Virtual Boy spielen nicht einfach am Fernseher spielen kann. So, weil, eben, ich habe es ausprobiert dort, die Replika, und es fühlt sich genauso wie das Original an, aber das heisst auch, es ist auch mega unbequem zum Spielen. Also, du musst es irgendwie aufstellen auf dem Tisch, dann musst du durchschauen und verkrampft mit dem Ecken und es tut
aber
weh.
Er hätte, glaube ich, ein Kopfband, gell? Aber es ist auch viel schwer, oder nicht?
Hätte er ein Kopfband? Ich weiß nicht, aber.
Ja, ich meine, du hast einen, ich hatte das irgendwie so eine Erinnerung gehabt, aber ja.
Also, meine hat jetzt keins, aber vielleicht gibt es irgendein zusätzliches Kopfband, das man kaufen kann, das weiß ich nicht. Das aber das steht nicht so bequem vor.
Ja, das ist super spannend, weißt
du? Was aber auch wird geben hier, das habe ich leider nicht ausprobieren, ist eine Kartonversion von dem Ganzen.
Aha,
wo du aber dann einfach vor dem Kopf musst haben, die ganze Zeit, und mit den Joy-Cons links und rechts angemacht. Also,
das hat es halt wie Nintendo Labo, dort hat es ja auch so eine VR.
Ja, genau.
Das ist also die Weiterentwicklung von dem, oder?
Genau. Hey, aber es ist lustig, ich meine, ich habe drei Games gespielt dort und eins von denen habe ich selber jetzt so auf dem Virtual Boy bei mir daheim ein Wario-Spiel, das ist erstaunlich gut. Ich werde es sicher ausprobieren, was kommt, eben, ich habe es mir ja schon vorbestellt, aber eben, es ist einfach so ein bisschen so eine lustige WTF-Geschichte, wieso macht Nintendo das? Aber ich finde es geil, dass sie es machen.
Ja,
so. Sie sollen gerne weiterhin so weird bleiben. Was ich auch ausprobiert habe, ist die Plauderblume, die sie letzte Woche oder vorletzte Woche angekündigt haben. Das ist so ein Gadget, das du einfach ins Wohnzimmer stellst. Und das ist die Blume aus Super Mario Bros. Wonder. Für die, die es gespielt haben, die werden sie wahrscheinlich kennen. Die hat irgendwie alles kommentiert, was du gemacht hast dort.
Wo man das erste Blume abgestellt hat.
Was?
Die hast du abstellen.
Ah, hast du abstellen? Hast du gemacht?
Ja, das war nett.
Und das ist jetzt genau das Gleiche einfach für dein Wohnzimmer. Die stellst du irgendwo her und dann redet sie mit sich selber ab und zu. Und sie sagt einen guten Morgen und so. Und das stört auch sie. Und du kannst auf den Knopf drücken und dann redet sie mit dir. Aber du kannst nicht mit dir reden, das ist immer ein Monolog. Aber irgendwie schon nach 5 Mal drücken hat sie sich wiederholt. Und ich finde dann, ja, das ist irgendwie, ja.
Toll.
Ein weird Shit, auch gut, aber da produziert schon einfach irgendwie Abfall. Einfach Plastikabfall. Also.
Aber ja, keine Ahnung, ich habe an meine Nichte gedacht, meine 10-jährige Nichte, und die fänden es wahnsinnig.
Aber auch die fänden es eine Woche lustig, oder?
Ja, wahrscheinlich, ja. genau, und er natürlich noch richtige Games können zocken, nicht nur das. Das Ende davon war Mario Tennis. Ist das etwas für euch? So,
ich habe das recht geil gefunden. Hat er die
vorherigen gespielt?
Ja, Tennis habe ich immer lustig gefunden, ja.
Ja, das war lustig. Das habe ich zuerst allein und dann gegen andere können spielen. Und ich habe das Gefühl, es wird ein gutes Tennisspiel. Bei Mario Sportspiel kann man sich nie sicher sein, wie gut sie werden. Ein paar von denen sind okay. Ein paar von denen ist einfach das Gefühl, sie sind einfach so seelenlose Cash Grabs, wo sie einfach so minimalen Inhalt rein tun. Und das geht jetzt aus nach einem, der wirklich viel Inhalt hat. Also es hat irgendwie 38 spielbare Charaktere. Das ist sehr viel. Mhm. Und dann zusätzlich hat es noch irgendwie 30 verschiedene Schläger. Und jeder von diesen Schlägern hat Spezialfähigkeiten und so. Und,
Hast du mit Bewegungssteuerung gespielt oder mit Controller?
Erst mit Controller gespielt. Es gibt aber auch Bewegungssteuerung-Optionen, tatsächlich. Aber das konnte ich nicht ausprobieren.
Ich weiß aber gar nicht mehr, bis letztes Mal, wie ich es gespielt habe. Weil ich weiss, du hast auch beides können.
Ja.
Aber ich mag mich nicht mehr erinnern.
Ich glaube, ich würde es aber auch. Vielleicht würde ich, wenn ich es teste, würde ich wahrscheinlich Bewegungssteuerung auch einfach mal einmal ausprobieren. Und dann habe ich genug.
Das haben wir gesehen, aber schon. Das hat mir noch witzig gewesen. Aber meistens bist du eben schlechter, habe ich das Gefühl.
Ja, es ist sicher nicht so präzise, wie wenn du mit Knöpfen spielen kannst, absolut. Genau, nachher im März kommt noch, wir haben vorhin über Super Mario Bros. Wonder geredet. Da kommt eine neue Version raus für Switch 2. Nintendo hat ja seit Switch 2 rausgekommen immer wieder mal so Switch 2 Editionen von Switch Ace Games rausgebracht. Und da kommt jetzt eben auch eine Sättige raus, die habe ich auch ausprobieren können. Der ganze Name von diesem Spiel, unglaublich. Super Mario Bros. Wonder, Switch 2 Edition plus gemeinsam im Bella Bell Park.
Wow.
Das ist der Name vom Spiel. Das ist so lustig gewesen. Du hast gemerkt, die PR-Leute, die dort waren, sie sind angewiesen worden, wahrscheinlich jedes Mal, wenn sie über das Spiel reden, müssen sie den ganzen Namen. Und er ist so ganz absurde Konversationen mit denen gehabt, wenn du über das Spiel geredet hast. Weil sie mich jedes Mal in Luft geholt haben und den ganzen Namen haben
müssen. Und du bist immer so, wie heißt das Game schon wieder?
Um sich ein bisschen aus der Reserve locken. Das ist jetzt so ein Upgrade, wo mich nicht so interessiert hat. Das ist irgendwie... Es hat coole Upgrades gehabt, zum Beispiel das Kirby-Spiel. Du hast komplett neue Singleplayer-Inhalte bekommen auf der Switch 2 im Vergleich zur Switch 1. Aber hier hast du so wie einen Party-Modus, Vier-Spieler-Modus, wo du gegen andere oder zusammen mit anderen Spielern tust, so verschiedene Minispiele absolvieren. Es hat mich so ein bisschen an Mario Party erinnert, einfach in 2D, weil das Spiel Mario Bros. Wonder ist ein 2D-Mario, also von links nach rechts. Und er ist halt so irgendwie, ist darum gegangen, dass mit einem Yoshi möglichst schnell Äpfel auffrisst, aber jedes Mal, wenn du etwas frisst, wird der Yoshi dicker und fetter und langsamer. oder es hat so ein Rennen gehabt, das du von einem hüpfenden Ball gemacht hast. Also alles schon Spielmechaniken, die du aus dem Singleplayer hast, einfach so verwurstelt jetzt in einem Multiplayer. Und dann läuft es noch in 4K. Und das andere auf der Switch 1 ist halt in Full HD gelaufen. Aber hey, das ist alles. Hey,
das Einzige, was ich noch interessant gefunden habe, und ich bin nicht sicher, ob das eben auch nur in dem Zahl kostenpflichtig Upgrade ist, du hast ja im Alten schon nur da die blöde Führerette Figur können nehmen, wenn du für Kind, damit sie die nicht hat. Und jetzt geht es aber scheinbar mit allen.
Es gibt einen neuen Assist-Modus, das gibt es auch, ja, voll. Wenn du runterfällst, tut es dich einfach wieder rauf. Ja. Und wenn du Schaden nimmst, nimmst du eigentlich keinen Schaden. Ich glaube, das ist wirklich so der Ultra-Easy-Modus, den du mit allen Charakteren jetzt spielen kannst. Ah, ist es früher nur mit dem komischen, wie heisst der? Nur mit dem hässlichen...
Gambit? Nein, oder nicht? Nein, Gambit ist irgendwie...
Nebit.
Ja, ich glaube so.
Ja, der. Ja, stimmt. Jetzt ist es für alle voll. Ja,
das ist noch... Wenn ich es
Aber ich finde, das... wir haben vorhin schon über das Line-Up geredet, vor Switch 2, oder? Ich finde, man merkt, sie probieren so Lücken zu stoppen mit so Re-Releases vor Switch 1 und langsam habe ich es gesehen. Also, es ist so wie... Am Anfang war es lustig, zu sehen, geil, ja, das Spiel läuft jetzt viel besser auf der Switch 2, aber jetzt hat sich so langsam...
Ich glaube, es ist so einfach, finanziell zahlt sich aus, oder? Es ist einfach so... Ich glaube, es sind so für sie vermutlich so No-Brainer. Wieder absolut, ein bisschen Aufmerksamkeit, verkaufst du wieder das Mario, da kannst du noch ein bisschen abkassieren, weil jetzt ist ja, glaube ich, 20 Stutz, oder?
20 Stutz kostet das Upgrade,
so viel,
ja. Hey, also von dem, was ich gespielt habe, dort ist es absolut nicht wert. Also, ich habe nicht alles gesehen, aber... Finger für das würde ich jetzt nicht 20 Stutz zahlen. Ja. Und das ganze Spiel kostet 80 Franken auf der Switch 2.
Das ist Abzocke.
Das ist schon viel. und wir sind auch noch können spielen. Capcom war noch vor Ort mit zwei Spielen für Switch 2. Die unterstützen Switch 2 sehr, sehr stark. Die haben Resident Evil Requiem vorgestellt und Pragmata. Zwei Spiele, die ich vorher schon gespielt habe, einfach auf der PS5. PS2 habe ich fast gesagt. Auf der PS5 Pragmata. Du hast ja auch gespielt, der Gamescom, aber oder letztes Jahr. Super, genau. Und es war genau die gleiche Demo, die ich jetzt auf der Switch 2 gespielt habe. Aber es war gleich cool, das auf der Switch 2 zu sehen, weil es ist erstaunlich, wie gut es aussieht auf der Switch 2. Und Resident Evil Requiem genau das gleiche. Dort war auch die Gamescom-Demo, die ich schon auf der PS5 gespielt habe, jetzt einfach auf der Switch 2. Und ich finde, sie haben halt einfach einen gescheiten Kompromiss gemacht. Also, weißt du, so, es sieht immer noch nach Resident Evil Requiem aus. Es hat immer noch die gute Horror-Atmosphäre. Ab und zu siehst du halt ein bisschen matschigere Texturen. Es hat kein Raytracing.
Und du merkst einfach, die Mehrheit der Leute merkt das eh nicht.
Genau, die Mehrheit der Leute die wird es nicht tangieren, dass es jetzt so ein bisschen beschnitten ist. Was ich noch lustig finde, in meinem ursprünglichen, also als ich den Artikel darüber geschrieben habe, habe ich geschrieben, dass ich das Gefühl hatte, das ist mit 30 FPS gelaufen, aber tatsächlich, das habe ich dann noch korrigiert, es läuft mit 60 FPS auf der Switch 2. Pragmata auch, finde ich noch recht erstaunlich.
Ja, dann sind es auch gleich irgendwie, weiß auch nicht, Bildwiederholfrequenz, keine Ahnung, was.
Wahrscheinlich hat es irgendwie Ruckler gehabt, wo man dann irgendwie komisch vorkam oder so. Aber auf Papier läuft es tatsächlich mit 60 FPS und vielleicht wird die fertige Version dann, auch besser optimiert
sein. Aber das stimmt einfach nicht. Also weißt, man sagt ja manchmal schon 60 Frames und dann hat es halt einfach Tipps, oder?
Oder ja, genau. Das kann auch gut sein. Aber für Leute, die nur eine Switch 2 haben, gilt das jetzt so. Die AAA-Games dort drauf laufen. Also es ist eine ganz andere Situation, als es bei Switch 1 war, wo es halt ein Wunder war, dass mal ein Game auf Switch 1 geportet wurde und jetzt ist es wie, es funktioniert einfach. Es funktioniert. Aber eben, wenn du andere Konsolen hast oder PC, natürlich wenn du ein bisschen mehr visuelle Qualität willst und die Portabilität nicht so wichtig ist, dann greifst du lieber zu denen. Ja, das war so im Grossen und Ganzen. Cool. Ja.
Kein Super Mario World Noise.
Nein. Ja.
Du kannst ja den Film schauen.
Ja, das stimmt.
Heute ist übrigens noch Nintendo Direct angekündigt worden. Kurz nachdem wir den Podcast fertig aufgenommen haben.
Sie haben ein paar Sachen teasert, oder?
Haben sie?
Ich habe irgendwo gelesen, sie haben Sachen teasert. Ich habe dann aber nicht auf die Story nicht angeschaut. Ich habe
es noch nicht gesehen. Aber es ist ein Partner Direct, also nicht von Nintendo. Okay. Also es werden nicht Nintendo-Sachen im Fokus sein, aber... Okay. Ab und zu schleichen sie ja gleich ein Nintendo-Game wie die Partner-Directs. Nice. Mal schauen.
Genau, ich habe noch Cairn gezockt, also C-A-I-R-N. Das bedeutet offenbar Steinhügel. Also das ist wirklich so die, wo man in den Bergen die Leute immer gerne aufbiegen. Und um das geht es, also es geht nicht um Steinhügel bauen, obwohl das glaube ich auch kannst im Game, sondern es ist ein Kletterspiel und wirklich eine Klettersimulation. Ist von den Game Bakers, das ist ein, glaub, primär französisches Studio. Und die haben so Fury und Haven haben's gemacht, beides Game, die ich kenne, aber nie gespielt habe. Und es ist noch witzig, eben, es ist wirklich so eins, wo du all deine vier Gelenke, also deine beiden Hände und deine beiden Füße steuerst. Standardmäßig wählst du immer das beste Gelenk aus. Du könntest aber wirklich auch manuell sagen, welches das willst du jetzt gerade bewegen. Und erinnert gerade irgendwie so an Quop oder an Octodad, wo seine verschiedenen Tentakel musst steuern. Und du kletterst dann eine Wand drauf und eben musst halt wirklich, zuerst schaust du die Wand an, den Felsen, weil du versuchst einfach da den Mount Kami oder so, glaube ich, besteigen und irgendeinen Berg, den noch niemand bestiegen hat, hat dann auch noch eine Story und so. Aber du kletterst dann rauf, hast halt Ausdauer und suchst du wirklich, weißt du, so irgendwie, da jetzt eine Kante, dann kannst du dich dort haben und dann so, und dann kannst du dich ein bisschen ausstrecken und dann kannst du die Dinger in die Wand rein machen, wie heisst es, die Kletterhöcke. Und dort ist ein kurzes Minispiel im richtigen Moment drücken. Hast du zum Glück so eine kleine schwebende Drohne dabei, die sammelt dir das Zeug rein oder baut dir dein Zelt auf.
Gebe ich.
Und hat auch so ein Survival-Element, oder? Du musst nämlich in deinem Zelt so wieder deine wirklich blutigen Finger verbinden. Weißt du, ich kletter barfuß.
Ja, natürlich.
Das ist wirklich, ich weiß nicht wieso. Und sie sieht dich aus einer Mumie. Das ist komplett eintaped. Die ganze Körper ist eintaped. Recht lustig. Und ja, was musst du noch schauen? Essen, trinken und so Zeugs. Ey, aber was ich wirklich schon noch verreckt finde, es ist halt ein langsames Spiel, kannst du dir vorstellen, weil du halt wirklich, ich sage jetzt mal, einigermaßen realistisch eine Wand draufkletterst, obwohl du dich manchmal schon so ein bisschen, weißt du, so wie die Ragdoll-Effekte, ja, dich so komisch verdrehst. Mhm. Aber es hat schon Realismus mit der Physik, wenn du jetzt überhängend bist und so, und dann rutscht es, oder wenn es regnet und so, dann ist es eh scheiße. Und es ist mir wirklich auch aufgefallen, man spürt es wirklich so ein bisschen leicht, vielleicht wenn du auch sonst schon mal bist geklettert, wenn du wirklich an dieser Wand hängst und dann so, ja, schätze, soll ich jetzt einen Hocker rein, mache ich auch nicht mehr so viel, ich versuche jetzt noch ein bisschen weiterzukommen und dann wirklich so abschleppst und so und dann merkst du, es sinkt dir nicht ganz das Herz in die Hosen, aber es ist schon so ein bisschen, vermittelt das Gefühl recht gut, also, und ich bin dann wirklich irgendwo, ich bin wirklich recht weit durchgeklettert und dann eben so 2 Meter links, hätte ich wieder stehen können. Dann hätte ich irgendwie abgeschlüpft, hätte wirklich alles runtergefallen. Oh, ich hätte gedacht, Gott verdammt. Dabei habe ich doch jetzt da Free Solo anschauen. Und dann kann sich also 2 mm Dinger haben. Wieso kann sie sich den nicht haben? Ich bin wirklich hässig geworden, dann ist es gerade abgestellt.
Aber also, wenn du dann abstürzt, musst du dann wirklich einfach alles, was du verloren hast, musst du einfach nochmal machen.
Hey, ich kann eben, ich bin die Höcke schon wieder eingesammelt. Das wäre gar nicht nötig gewesen.
Aha.
Ich habe gefunden, ja, die kann ich jetzt wieder einsammeln. Aha. Und ich weiß nicht, wieso habe ich sie wieder eingesammelt? Aber ich habe sie wieder eingesammelt, ja. Und dann bin ich natürlich prompt runtergefallen. Das ist, ja. Da habe ich irgendwie nichts studiert. Nein, sonst würdest du einfach an das letzte Ding runterfallen. Aber die Ausdauer verlierst halt langsam. Du kannst dich natürlich dann amigs ausruhen, wenn du dich gerade hebst oder wenn du den Hocken angemacht hast, kannst du dich zurücklehnen. Aber du musst halt auch essen und so, damit wirklich das Zeug so schlafen, damit der Balken wirklich ganz drauf fällst. Hey, aber es ist wirklich noch witzig. Also ich finde auch den Stil, wirklich, wenn du so, da bist du an einem Felsen und dann kannst du dich am Abend die Sterne anschauen und es ist wirklich sehr idyllisch. Also, und eben die Mechanik ist sehr befriedigend. Funktioniert recht gut. Cairn ist das. Es gibt eh einfach Konsolen. Ich habe gar nicht nachgeschaut. Ich habe es auf dem PC gespielt. Hey, und dann nur noch ganz kurz, ich habe wirklich nur eine Runde gerade vor dem Podcast noch gespielt, aber ich fand, ich muss es rasch ausprobieren, weil es ist ein neues PUBG rausgekommen. PUBG Blindspot, also Spin-off von dem Battle Royale, oder? Ey, und es ist noch lustig, das ist auch ein Multiplayer-Game, wo ich glaube immer zwei Teams, ich habe einmal Team Deathmatch gespielt, aber du spielst es so aus der Vogelperspektive. Mm. Also weißt du, so, und es sieht aus wie so ein, weißt, wie so ein Taktik-Shooter, so ein wie XCOM, ja. Ja. Wo, aber du bewegst deine Figur halt frei und du kannst umzielen und du siehst halt nur, wo du hinschaust, oder? Du hast halt deinen Sichtkegel. Und
oder ein Blindspot.
Ja, genau, ja. Und am Anfang im Tutorial ist es wirklich auch noch so mit, du siehst, du hast einen Laserpointer, wo du hinzielst und dann siehst du eigentlich immer mit so einem grünen Balken, weißt, wo ist sozusagen die Schussdistanz, wo triffst du wirklich auch. Und im Tutorial ist es dann auch so, wenn du die Stufe schiesst, dann kannst du noch, glaube ich, Control drücken, dann zielt er wie runter. Und wenn du Granaten werfst, du kannst Granaten werfen, dann kannst du zum Teil, du kannst sie wie in gewissen, hat wie so Schlitz oberhalb von der Türen. Dann musst du mit dem Mausrädchen, damit es die Funktion ändert, dann kannst du sie oben nie schiessen oder kannst Gasgranaten werfen. Ey, und die Kämpfe waren wirklich noch recht geil gewesen, weil du schleichst halt zu diesen Gängen um und dann irgendwie hörst du vielleicht etwas und dann, eben, dann schaust du halt zum Decken und ah, shit, da ist gerade hinter der Kiste ist er gestanden oder so. Ich hab wirklich das Gefühl, das hat noch Potenzial. Es ist ein Free-to-Play-Game. Und,
aber, was hat es mit PUBG zu tun, außer dass es im Namen steht?
Ich glaube, das ist nur einfach genau, Brand Recognition. Einfach, ich habe das Gefühl, die Waffen und so sind die gleichen. Ich habe das Gefühl, die Geräusche sind die gleichen gewesen.
Okay, immerhin. Seht doch auch, das Ding ist, das Horrorspiel war doch ursprünglich auch ein PUBG-Spiel gewesen, das Callisto Protocol, oder?
Stimmt, das ist glaube ich in dem Universum oder so, nicht?
Aber jetzt nicht mehr. Also, was dann rausgekommen ist, ist es nicht mehr PUBG gewesen. Aber jetzt für die einfach den Namen so random am Spiel kleben. So wie Cloverfield. Das ist doch auch so irgendwie... Also bei den Filmen irgendwie.
Cloverfield Lane da.
Ja, ja, das stimmt, ja. Ja, ich meine, wie gesagt, es macht halt Sinn. Ich meine, ich habe sie auch wegen dem ausgecheckt, oder?
Ja, weil, ja.
Also die Werbung funktioniert halt irgendwie schon, ja, wie all die Marvel Games, oder? Aber ja, es hat sich mega gut angefühlt. Ein bisschen irritierend habe ich gefunden, ich glaube, du kannst nicht säckeln. Und du willst einfach immer mit Shift säckeln, aber dann laufst du langsam. und im Tutorial hat es mir auch nie gesagt, säckeln darum, und es ist niemand schneller gerannt wie ich. Vielleicht gibt es das wirklich nicht. Das finde ich jetzt komisch. Aber so ist eben so über Zeugs in den Hechten und so. Und also geil, also das spiele ich sicher wieder mal. PUBG Blindspot. Also, dann wäre es das gewesen von diesem Podcast. Und ich danke euch fürs Mitmachen und fürs Zuschauen und Zuhören. Tschüss miteinander.
Tschüssi.
Tschüss.